bin mir nicht sicher, ob Sie vom Chor diese Stücke, man kann ja nicht sagen, das war nur ein Stück, diese Fülle an Stücken absichtlich zum heutigen Predigtext ausgewählt haben. Wenn Sie als Gemeinde gut zugehört haben, dann haben Sie eigentlich schon alles mitgekriegt, was ich Ihnen jetzt in der Predigt eigentlich sagen wollte. Verlasst euch auf den Herrn immer da, denn er ist ein ewiger Fels und das Lob, die Freude, der Dank. Wie gesagt, unter diesem Thema der Ruf, der rettet, ist der Text für den heutigen fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest vorgesehen aus dem 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, das letzte Kapitel dieses kurzen Briefes, und es sind dort die ersten 5 Verse. 2. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt dort seinen Thessalonichern: Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Vor einigen Jahren wurde bei uns in Tübingen eine neue Straßenbrücke über das Neckartal gebaut. Ich hatte auf dem Weg zum Bengelhaus täglich so eine kleine Umleitung zu fahren, und gleichzeitig konnte man eben auch sehen, wie das mit diesem Bau so voranging. Es war eine wirklich höchst langwierige Geschichte. Monatelang war zu beobachten, dass da Arbeiter auf der Baustelle tätig waren. Die haben alle irgendwas getan, aber gesehen hat man nichts, gar nichts. Ihre ganze Konzentration musste offenbar dem gegolten haben, was unter der Erde war, dem Fundament. Und dann endlich, nach langer Zeit, wurde ein Brückenpfeiler gegossen. Und dann kam ein zweiter dazu, und schon bald konnten die Eisenträger aufgelegt werden, und dann war die neue Brücke auch relativ bald fertig. Letztlich, und da denke ich gar nicht mehr dran, wenn ich da drüber fahre, aber jetzt kann man sich das nochmal klar machen, letztlich hängt die Tragfähigkeit solch einer Brücke davon ab, dass die Fundamente den nötigen Halt bieten. Alles überirdisch Sichtbare wäre buchstäblich auf Sand gebaut, wenn das Grundlegende, das Fundament, nicht richtig gelegt worden wäre. In turbulenter Zeit verweist Paulus seine Gemeinde auf das Fundament des christlichen Glaubens und Lebens. Und dieses Fundament ist Gottes Treue. Auf diese Treue können wir bauen. Das ist gewissermaßen das Thema über diesem Abschnitt. Auf diese Treue können wir bauen. Wie ein Zentralpfeiler, der alles andere trägt, steht der Satz in der Mitte unseres Predigtabschnitts: Der Herr ist treu. Und von dieser Zusage werden alle weiteren Aussagen getragen. Er ist treu, darum betet für offene Türen. Das ist das Erste, was wir hier hören. Mission und Evangelisation, das ist nicht die Sache weniger Evangelisten. Und Ihnen hier in der Hofacker Gemeinde ist das glücklicherweise wohl vertraut. Überhaupt lässt sich in dieser Sache durch menschliche Aktivität überhaupt nichts ausrichten. Türen, die für das Evangelium verschlossen sind, die kann eben nur Gott öffnen. Und das ist ja eine Beobachtung, die wir immer wieder machen, wenn wir hören, was sich da tut weltweit im Blick auf christliche Fachkräfte oder Hilfe für Brüder, dass Gott in Nordafrika zurzeit zum Beispiel Türen öffnet, die unvorstellbar geschlossen waren, mindestens unvorstellbar geschlossen für unsere menschlichen Maßstäbe. Alle Verkündiger, Prediger, Missionare, Mitarbeiter sind darauf angewiesen, dass Gott öffnet. Und dass das geschieht, deshalb ist die Fürbitte angesagt. Fürbitte der Gemeindeglieder, um die Paulus hier bittet. Das ist keine unbedeutende Nebenrolle, sondern das ist aktiver Einsatz für die Ausbreitung des Evangeliums. Helft kämpfen mit Beten, so schreibt es Paulus der Gemeinde in Rom am Schluss des Römerbriefs. Beten für die Ausbreitung des Evangeliums, das ist ein Kampfgeschehen. Dabei kann man müde werden oder mutlos oder auch vergesslich. Und deshalb die Aufforderung des Paulus, betet für uns, für die Boten der rettenden Botschaft Christi, für die Missionare und Evangelisten, für die Diakone und die Prediger, für die Jugendreferentinnen und die Pfarrer, für die Gemeindeschwestern und die Kindermissionare, für die Diakonissen und die Krankenhausseelsorger, für die Zeltmacher und für noch sehr, sehr viele weitere Mitarbeiter, betet für uns. Gottes Wort soll laufen. Es soll gepriesen werden als das, was es ist, Wort der Rettung, der Hilfe, des Neuanfangs, Wort des Lebens aus Gott. Ich denke, der Wohlstand, der gewaltige Wohlstand in unserem Land verdeckt nur mühsam die Not der Gottlosigkeit, den Schrei nach Hilfe und Erlösung bei vielen unserer Zeitgenossen. Wir sind neu aufgerufen, Gott anzurufen, dass sein Wort bei den Menschen einschlägt und dass es Heil und Leben mit sich bringt. Beten sollen wir, denn Resignation, Fatalismus haben nichts mit Christsein zu tun. Diese resignierende Aussage, Gott tut doch ohnehin alles, was er will, ob wir jetzt beten oder ob wir es lieber bleiben lassen, diese Aussage scheidet für Christen aus. Wenn wir Gott als den Allmächtigen bekennen, dann tun wir das doch nicht, um dahinter unsere Faulheit und Trägheit zu verbergen, sondern dann preisen wir ihn als den alleinigen Gott, neben dem kein anderer Gott ist. Wenn wir bitten, dein Wille geschehe, dann tun wir das in der Gewissheit, dass dadurch das Beste geschieht, was es für diese Welt überhaupt geben kann. Tatsächlich führt Gott seinen Willen durch. Aber das ist nicht Anlass zur Resignation, sondern Grund zu Preis und Anbetung. Und das Erstaunlichste dabei ist, der allmächtige Gott nimmt uns Menschen mit hinein in sein Handeln. Er möchte gebeten sein. Das Gebet wird uns ausdrücklich aufgetragen. Nur er kann Türen für das Evangelium öffnen, ja, aber gleichzeitig sollen Christen eben darum bitten, dass genau das geschieht. Im Gebet wächst das Vertrauen zu diesem Gott. Und zugleich tragen wir mit an Freud und Leid von denen, die bestimmte Aufgaben auszuführen haben. Bei Paulus ist es die Sehnsucht, dass das Evangelium doch laufen möge, dass es sich ausbreite, dass es viele erreiche und dass dadurch Gott von vielen gelobt werde. Außerdem ist es die Bitte um die Befreiung von den Angriffen böser Menschen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied sich freut, so freuen sich alle Glieder mit. So schreibt er an die Korinther und sagt, ihr, wir sind dieser Leib Christi, in dem das gilt. Das ist ein Grundsatz für das Zusammenleben der Gemeinde Jesu Christi. Und das wird erkennbar ganz praktisch in der Fürbitte füreinander. Weil Gott die Welt liebt, weil seine Gnade allen verkündigt werden soll, weil seine Barmherzigkeit zuverlässig ist, darum sollen sich Christen für die Ausbreitung des Evangeliums im Gebet einsetzen. Und Gott wird dieses Gebet nicht unbeantwortet lassen. Der Herr ist treu, das Zweite, darum haltet am apostolischen Wort fest. Durch Jesus Christus ist den Glaubenden eine ganz neue Gemeinschaft mit Gott eröffnet worden. Und diese Gemeinschaft umschließt auch einen neuen Lebensstil. Dieser Lebensstil ist nicht durch ein Vielerlei von Geboten und Verboten gekennzeichnet, sondern er erwächst aus dieser ganz neuen, besonderen Beziehung zu Gott. Wandelt würdig des Gottes, der euch berufen hat. So schreibt Paulus den Thessalonichern. Wandelt würdig des Gottes, der euch berufen hat. Das ist der Maßstab. Und daraus ergeben sich nun ganz konkrete Lebens- und Verhaltensweisen. Jesus hat vielfältig davon gesprochen. In den neutestamentlichen Briefen wird auf vielen Seiten davon geschrieben. Die Lebensart der Christen soll ihrem Gott entsprechen. Darum geht es. Eine kleine Geschichte soll das ein wenig illustrieren und veranschaulichen. Alexander der Große, so heißt es, inspizierte seine Truppen. Er ging von Zelt zu Zelt, redete mit den Soldaten und kontrollierte, ob alles so seine Ordnung hatte. Und plötzlich geriet er an einen Soldaten und er merkte sofort, der war betrunken. Alexander war empört, ein solcher Soldat in seinem Heer. Und sein Zorn wurde noch größer, als er das Chaos sah, in dem dieser Soldat hauste. Wie heißt du? Brüllte er den Soldaten an. Und dann kam die überraschende Antwort, ich heiße Alexander. Und darüber geriet der Feldherr erst recht in Rage und er schrie ihn an, entweder du änderst dein Leben oder du änderst dein Verhalten. Entweder du änderst dein Leben oder du änderst deinen Namen. Wir heißen Christen und wir haben unseren Namen von Jesus Christus. Christliches Leben heißt, dementsprechend zu leben, dessen Namen wir tragen. Und deshalb ist es von größter Bedeutung zu wissen, was die Art von Christus, was die Art Gottes ist. Offenbart, erschlossen wird uns diese Art in seinem Wort. Es ist das Wort, das Jesus und seine Apostel verkündigt haben. Und deshalb gebührt diesem Wort der Heiligen Schrift höchste Aufmerksamkeit. Denn hier meldet sich eben kein anderer zu Wort als der lebendige Gott selbst. Verpackt ist dieses Wort in das Wort eines Jakobus, eines Johannes, eines Paulus, eines Petrus. Es ist nicht anders, als eben so zu haben. Und doch ist es, wie gesagt, nichts anderes als Wort Gottes. Und deshalb kann Paulus hier schreiben, im Herrn haben wir das Vertrauen zu euch, dass ihr tut, was wir euch einschärfen. Es geht für Christen darum, das apostolische Wort als Wort ihres Herrn anzunehmen und ihm zu gehorchen. Ich weiß, dass das heute nicht populär ist. Überall
treffen wir auf Mitchristen, die sagen, ja, ich stelle mir das so vor, ich habe das so erfahren, mir scheint das das Richtige zu sein. Und da tritt das doch mehr oder weniger in den Hintergrund, was eigentlich Maßstab, Wille, Wort dieses Gottes ist. Paulus sagt, wir wollen euch etwas einschärfen. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes will uns etwas nahe bringen, will uns den Stempel aufdrücken. So ist es. Es ist nicht in erster Linie von Bedeutung, wie ich etwas sehe und beurteile, sondern es geht um das Wort dieses Herrn, nach dem unser Leben, unser Glauben ausgerichtet werden soll. Wir leben heute in einer Umgebung, die mehr und mehr ihre christlichen Wurzeln verliert. Und da gerät völlig aus dem Blick, was Recht und was Unrecht ist. Viele Zeitgenossen sind der irrigen Meinung, Wahrheit, das kann jeder nur noch für sich selber bestimmen, was wahr ist. Und deshalb ist es für diejenigen, die den Namen des Christus tragen, von größter Bedeutung, ihren Maßstab eben von Christus her zu gewinnen. Und das ist nicht nur für die Gemeinde entscheidend. Auch unsere Gesellschaft wartet letztlich darauf zu erfahren, was eigentlich zum Leben dient und was demgegenüber in den Tod und ins Verderben führt. Gottes guter Wille, das ist nicht für uns privat nur von Bedeutung, sondern Gottes guter Wille dient letztlich der gesamten Welt zum Besten. Ohne die enge Bindung an das Wort der Heiligen Schrift werden wir wie von heftigsten Winden aus unterschiedlicher Richtung, wie Paulus auch mal schreibt, orientierungslos da auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben. Im Hören und im Gehorchen aber vollzieht sich das, was Paulus hier anspricht. Der treue Herr wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Jesus hatte seinen Jüngern so gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und indem wir in der Nähe seines Wortes bleiben, werden wir gefestigt, gestärkt, auf seinem Weg bewahrt. Und dann schließlich noch, der Herr ist treu, darum richtet euch auf sein Werk aus. Nochmals Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Liebe Gottes, Geduld Christi. Gottes Wort und Gottes Werk umschließt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das, was er angefangen hat, das bringt er auch zum Ziel und zum Ende. Christen sollen weder den Kopf in den Sand stecken, noch sich an den Augenblick verlieren und das Ganze aus dem Blick lassen. Bei Gott geht es immer ums Ganze. Seine Liebe kommt zu seinem herrlichen Ziel. Aus Liebe hat er seinen Sohn für die Welt dahingegeben. Und diese Botschaft von der Liebe Gottes wird in alle Welt hineingetragen. Sie will auch uns heute Morgen wieder mal neu froh machen, begeistern. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er auch uns geliebt. Und diese Liebe will uns anfeuern zum Weitergeben und zum Weitersagen. Gott meint es auch mit dir gut, der du jetzt noch gar nicht hier bei uns bist. Er will doch auch dir die Last abnehmen. Er will doch auch dich zum Salz machen, damit in deiner Umgebung etwas vom Geschmack Christi zu spüren ist, damit der Fäulnis gewehrt wird. Liebe Gottes, aus der diese liebevolle und dringliche Mahnung erwächst, lasst euch doch bitte versöhnen mit Gott. Geduld Christi, Christus hat mit seiner Gemeinde Geduld, trägt sie hindurch, durch alle Schwierigkeiten, Anfechtungen, durch das Versagen. Das, was uns so oft fehlt, das hat Christus. Geduld. Geduld mit jedem Einzelnen, Geduld mit seiner Gemeinde als Ganzer. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg beschenkt er uns mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte. Täglich neu dürfen wir mit unserer Schuld zu ihm kommen und bitten, vergib uns unsere Schuld. Immer aufs Neue dürfen wir zu ihm kommen mit unserer Bitte, mit der Fürbitte, mit dem Dank. Und immer wieder neu ruft er uns zu, fürchte dich nicht. Ich halte dich bei meiner rechten Hand. Ich bringe dich zum Ziel in der Begegnung mit mir in der Ewigkeit. Und gleichzeitig hat er mit seiner Welt noch Geduld. Noch viele sollen diese befreiende Botschaft des Evangeliums hören und aufnehmen. Noch läuft sein Wort. Und wir können und sollen uns beteiligen mit unserem Gebet und dann auch mit unserem Einsatz, sei es hier vor Ort oder sei es an irgendeinem anderen Ort dieser Welt Gottes. In all dem, was wir tun als Christen, geht es letztlich gar nicht um uns, sondern es geht um das, was Gott tut. Er hat die Dinge in der Hand und er behält die Fäden auch weiterhin in seiner Hand. Das soll auch die Glaubenden, das soll auch uns neue Zuversicht gewinnen lassen. Er ist treu, er ist zuverlässig. Was seine Gemeinde geglaubt hat, was wir geglaubt haben, das sollen wir auch schauen. Auf diesen Tag gehen wir zu, denn auf Gottes Treue können wir bauen. Amen.